Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß, mehr Erfolg auf LinkedIn und souveräne Kommunikation. Wir haben unsere letzte Episode mit Marina über ihren TED-Talk abgeschlossen mit dem Aufruf, mehr den Mutmuskel mehr zu trainieren, neue Dinge machen, mehr Spaß dabei haben und eben auch den Mutmuskel trainieren, auch wenn es heißt, auf eine Bühne zu gehen. Und auch heute soll es um das Thema Mut gehen. Allerdings Zukunftsmut. Wir schauen einmal in die Zukunft und überlegen uns, wie erfahren wir eigentlich, welche Trends unser Leben jetzt und bald beeinflussen werden und wie wir damit am besten umgehen können und warum wir auch gerne pragmatisch und optimistisch in die Zukunft schauen können. Das mache ich nicht alleine, dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, auf den ich mich sehr freue. Der heutige Gast hat in Hamburg Trends kartiert, hat in New York Zukunft studiert und in Frankfurt ein eigenes Institut gegründet. Er sitzt im internationalen Curiosity Council eines größten Wissenschafts- und Technologiekonzerns hier in Hessen. Er hat mehrere Bücher über Zukunftsmut und Neugier geschrieben, Studien begleitet und war TEDx-Speaker auf Bühnen, bei denen die meisten nur Zuschauer sind. Unternehmen kommen zu ihm, wenn sie wissen, dass sie sich verändern müssen und trotzdem nicht vom Fleck kommen. Er nennt sich selbst einen professionellen Provokateur und glaubt, dass alles mit einer guten Frage beginnt. Mein heutiger Gast ist Gründer und Geschäftsführer des Zukunftsinstitutes Workshop, Trendforscher, Innovationsberater und einer der Menschen, ja, die ich auch schon lange, lange Zeit hier einladen wollte und ich mich sehr darauf freue. Herzlich willkommen, Andreas Steinle.
Moin Thomas, freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Ja, vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Und lass uns auch gleich damit starten, mit dem, was ich gerade nicht über meine Lippen bekommen habe. Du bist laut deinem LinkedIn-Profil ein Professional Provokateur. Was ist das?
Ja, das ist ein Mensch, der versucht, andere mental aus ihrer Komfortzone zu bringen. Und ich beschäftige mich ja nun mal bei Zukunftsinstitut Workshop professionell mit Trendentwicklung, mit Zukunftsforschung. Und die Zukunft als solche ist natürlich schon immer eine Provokation, weil sie unser bestehendes Weltbild in Frage stellt. Und es verweist auf ein ganz, ganz wesentliches Zukunftsgesetz, das einst ein Professor für Zukunftsforschung aus Hawaii, Jim Dator, erhoben hat. Und dieses Zukunftsgesetz lautet, jede sinnvolle Aussage über die Zukunft sollte zunächst lächerlich klingen. Also wenn wir etwas über die Zukunft hören und es irritiert uns nicht und es stellt uns nicht ein Stück weit in unserem Denken in Frage, dann ist es wahrscheinlich nur eine langweilige Fortschreibung der Gegenwart, aber keine sehr gute Beschreibung eines Zustandes in der Zukunft. Und von daher sollten wir darauf achten. Also wenn wir irritiert sind, beispielsweise so eine Aussage, KI-Dating wird absolut normal werden in der Zukunft und wir denken uns, was erzählt der Spinner dort, was für ein Quatsch, dann ist es wahrscheinlich ein guter Anknüpfungspunkt, dem doch nachzugehen und sich zu fragen, was könnte vielleicht doch dafür sprechen? Was sind Entwicklungen, die womöglich genau darauf hinweisen? Und üblicherweise, wir suchen immer nach Bestätigung unserer Glaubenssätze. Unser Gehirn funktioniert so. Das ist dieser berühmte Confirmation Bias. Also wir suchen immer nur nach Aussagen, die unser bestehendes Denken bestätigen. Und wenn wir intelligent über Zukunft nachdenken wollen, müssen wir diesen Confirmation Bias ausschalten und wirklich gezielt danach suchen, was vielleicht unsere Annahmen wirklich widerlegen könnte.
Ich vermute mal, daher kommt dann auch der Bedarf nach Mut. Denn wenn du einen Trend mir präsentierst, der mich irritiert, dann bin ich vermutlich eher ablehnend dem entgegen. Ist es das, warum du viel über Zukunft zum Mut aussprichst, dass diese Grundhaltung gegenüber diesen unbequemen Wahrheiten zu ändern?
Absolut. Und es geht bei Zukunft zum Mut nicht darum, dass wir vor Entwicklungen keine Angst haben. Angst sichert durchaus auch das Überleben, sondern es geht darum, dass wir mit Neugier und Mut diese Angst besser managen und aus der Angst eben eine positive Handlungsdynamik machen, dass wir ins Handeln kommen im Sinne von, ich mache das Beste draus aus diesen Veränderungen und nicht, ich finde das alles nur schrecklich, was sich dort verändern könnte und deswegen greife ich auf Muster der Vergangenheit zurück, was wir momentan ja im Politischen sehen. Also dass ganz oft wieder so ein Zurück zurück in die Vergangenheit gewählt wird, sehen wir gerade ja auch so ein bisschen eine Energiepolitik. Lasst uns doch jetzt wieder die fossilen Öl- und Gashähne aufdrehen. Wir brauchen mehr davon, anstatt sich zu fragen, droht sich nicht hier vielleicht ein Systemwechsel an und sollten wir nicht schleunigst versuchen, Teil dieses Systemwechsels zu sein? Und bei vielen anderen Dingen, bei vielen anderen Strategien ist es halt ganz ähnlich.
Das Problem, ich spreche jetzt mal aus eigener Erfahrung, wenn ich mit so einem Trend konfrontiert werde, dann habe ich ganz oft das Gefühl einer Ohnmacht auch, weil ich denke, ich selber kann ja nichts beeinflussen. Oder wenn ich was mache, dann gehe ich vermutlich in die falsche Richtung, weil es so volatil, so frei ist. Wie komme ich denn jetzt von dieser Diskrepanz ins Handeln, gerade auch als Unternehmen?
Genau da hilft uns eben dieses Konzept des Zukunftsmuts, was ich ja auch in meinem Buch 30 Minuten Zukunftsmut beschrieben habe. Es ist ein Konzept, das auf den Managementwissenschaftler Fred Luthens zurückgeht und in vielen tausenden Artikeln und auch Studien auch sehr, sehr gut untersucht wurde, dass er eben sagt, neben den vielen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, wie beispielsweise Geld oder Macht oder Einfluss, ist eine ganz zentrale Ressource, um Zukunft positiv zu beeinflussen, unser psychologisches Kapital. Wir haben eben nicht nur Ressourcen, die sich in barer Münze ausdrücken, sondern wir haben eben auch Ressourcen, die in Willensstärke liegen, die in Neugier liegen. Und sozusagen das Substrat all dessen, was mir bei Veränderung hilft, ist psychologisches Kapital, das wir übersetzt haben in Zukunftsmut, weil dieser Begriff besser in die Zeit passt und natürlich auch durch die Veränderungen, die uns gerade hier konfrontieren, natürlich auch viel, viel wichtiger und nötiger ist. Und man kann Zukunftsmut in vier Dimensionen aufteilen und all diese vier Dimensionen, die können wir messen und wir können sie eben auch trainieren. Und eine ganz wichtige Dimension und auch die erste, das ist die Zuversicht. Und die Zuversicht nährt sich aus zwei Bausteinen wiederum. Das ist zum einen der Willpower, also wirklich die Zuversicht, die Willensstärke. Ich schaffe das und ich weiß, da sind Hindernisse, die vor mir liegen. Aber dann kommt dieser zweite Baustein der Zuversicht, das ist sozusagen der Waypower, das Denken in Alternativen. Also womöglich wird mein erster Weg nicht zum Ziel führen, aber der zweite und wenn nicht der zweite, der dritte. Also ich baue sozusagen, nehme die Hindernisse, die auf dem Weg liegen, mental schon ein Stück weit, nehme ich die wahr und finde dafür dann eben auch schon alternative Lösungsstrategien. Und das ist etwas, was ich durchaus auch trainieren kann. In dem Sinne, dass ich mir bewusst werde, wo ich so ein Verhalten in der Vergangenheit auch schon mal an den Tag gelegt habe. Und das kann man natürlich als Individuum machen, das kann man als Team machen oder als eine ganze Gesellschaft. Momentan fehlt uns ja auch hier in Deutschland diese Zuversicht ungemein. Wir denken, jetzt geht alles den Bach runter. Also heute habe ich gelesen, Deutschland ist wie Timmy, dieser gestrandete Wal. Nicht mehr handlungsfähig, krank. Der Ausweg fehlt, kurz vorm Sterben.
Oh Gott, wie traurig.
Wie traurig, genau, wie traurig. Aber das beschreibt ganz gut so diesen mentalen Gemütszustand in Deutschland. Wir sind wie so ein gestrandeter Wal. Aber wenn man ja sich mal vergegenwärtigt, wie oft waren wir in Deutschland schon der kranke Mann Europas? Also welche Krisen hat dieses Land bewältigt? Wie oft ging es schon bergab, bevor es dann auch wieder bergauf geht? Und wenn wir uns dann gewahr werden, welche Ressourcen ja auch dieses Land hat, diese vielen unglaublichen Mittelständler, diese gut gebildeten Menschen, die es hier hat, die jungen Startups, die in der letzten Zeit entstanden sind, die in Zukunftsmärkte und Technologien hineingehen, ESA Aerospace, die europäische Antwort auf SpaceX auf Deutschland. Das ist großartig. Aber ja, oftmals nehmen wir das nicht wahr, weil uns so sehr diese Zuversicht fehlt.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Aber auch das hatten wir in der letzten Episode auch kurz angerissen, dass ich auch für mich selber zurückschauen kann, was habe ich denn in der Vergangenheit schon geleistet? Wo habe ich denn mal Hemmnisse überwunden, Hürden überwunden, trotz Rückschlägen mein Ziel erreicht? Und sich das zu vergegenwärtigen, absolut wichtig. Und das trainiert tatsächlich auch genau diesen Muskel. Andreas, Zuversicht war Nummer 1. Was sind die anderen 3? Jetzt bin ich neugierig.
Das ist schön, dass du neugierig bist. Sehr gut. Neugier hilft eben auch bei Veränderungen und bei Zukunftsbewältigung. Die zweite Dimension des Zukunftsmutes ist das Zutrauen. Also anders als die Zuversicht, die vor allen Dingen ein klares Zielbild auch braucht und dann auch den Willen, dieses Ziel zu erreichen, aber in flexiblen Wegen, ist das Zutrauen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also, dass ich weiß, welche Kompetenzen ich auch habe und mitbringe, um gut durch Veränderungen, gut durch Schwierigkeiten zu kommen. Und da spielen natürlich solche Aspekte wie Lernen eine Rolle hinein. Wenn ich etwas erlerne, dann erfahre ich mich als selbstwirksam, weil ich meinen Handlungsradius ja erweitert habe. Und auch das kann ich natürlich ausbauen durch eine Kultur der Neugier, durch eine Kultur des Lernens, durch eine Kultur ja auch des sogenannten Growth Mindset. Also, wo wir auf Dinge schauen und uns sagen, ich kann das nicht, das wäre sozusagen die eine Antwortmöglichkeit, oder im Sinne eines Growth Mindset, ich kann das noch nicht, aber ich kann alles lernen. Ich bin jetzt vielleicht noch nicht dazu in der Lage, habe jetzt noch nicht die Fähigkeiten, aber diese Fähigkeiten, die kann ich ja erlernen. Und wenn ich mir nicht immer einrede, was ich alles nicht kann, sondern eher den Fokus darauf lenke, was ich alles lernen könnte, dann habe ich natürlich eine ganz andere Form von Zutrauen. Und das beginnt natürlich auch schon in der Schule. Es gibt auch diesen wirklich sehr, sehr wundervollen Vorschlag der Autorin, die dieses Konzept entwickelt hat, dass sie sagt, wir sollten eben auch in der Schule anders benoten. Im Amerikanischen, da gibt es diese Note F für failed.
Ja.
Und sie sagt, das ist eigentlich die schlimmste Botschaft, die man jungen Menschen mitgeben kann. Bei uns ist das halt die 6, ungenügend. Du kannst es nicht. Das ist die Botschaft. Und sie sagt, wir sollten daraus not yet machen, noch nicht. Also du hast noch nicht die Fertigkeiten, diese Aufgabe zu meistern. Aber noch nicht. Dann lerne sie halt. Dann mach dich jetzt auf den Weg, das zu lernen. Und so geht es uns eben auch als Menschen, als Organisationen und auch als Gesellschaft. Klar sind die Amerikaner und die Chinesen weiter jetzt in der Entwicklung von Large Language Models und der KI-Entwicklung. Aber dann sollten wir uns jetzt vielleicht auf den Weg machen. So wie die Chinesen eben auch vor 10 Jahren, ihre 5-Jahrespläne gemacht haben, in welche Zukunftstechnologien sie eben führend sein wollen. Und man hat sich eines Tages hingesetzt und hat gesagt, da sind wir noch nicht, da wollen wir hin. Klares Zielbild im Sinne der Zuversicht, aber sich dann eben auch auf den Weg machen und diese Fertigkeiten sich aneignen, lernen.
Und nicht vorher schon so zu erstarren wie das Reh im Scheinwerferlicht und zu sagen, oh mein Gott, ein großer Berg ist vor uns, da kommen wir ja nie rauf. Stattdessen lieber mit dem ersten Schritt beginnen.
Ganz genau. Ganz genau.
Sehr cool. Wie übrigens, liebe Hörer, wenn das mehr interessiert, das Buch, das du gerade genannt hast, war vermutlich von Carol Dweck, Mindset.
Ganz genau.
Und die Folge zum Growth Mindset, auch die ist nochmal in den Shownotes hier verlinkt. Hör da gerne rein, das ist mit mein Lieblingsthema.
Sehr gut, gute Info, vielen Dank.
Danke dir. Zuversicht, Zutrauen. Dimension Nummer 3 ist?
Die Dimension Nummer 3, das ist die Robustheit. Und man könnte es auch mit Resilienz übersetzen, also die Fähigkeit, die wir in uns tragen, mit Rückschlägen umzugehen, besser umzugehen. Mhm. Und da helfen natürlich Krisen, weil dann lernen wir es. Also idealerweise natürlich nicht so eine katastrophale Krise, die dann mit vielleicht dem Ende dann auch ausgeht, sondern eher so wie bei den Aborigines in Neuseeland, die kleine Buschfeuer legen, um dann sozusagen das Feuermanagement im Wald zu machen. Mhm. Also kleine Krisen stärken uns in unserer Anpassungsfähigkeit, in unserer Veränderungsfähigkeit und natürlich stärken uns auch darin, dass wir gut mit Problemen umgehen können. Und von daher ist es ganz gut, Krisen auch durchaus immer mal wieder auftauchen zu lassen, sie nicht komplett versuchen abzuwehren, weil sonst kommt irgendwann die große totale Krise, die uns dann hinraffen kann und eben auch Unternehmen und Organisationen. Aber das ist genau die Gefahr, also dass wir zu spät sozusagen uns in Veränderung bringen, weil wir Angst vor dem Scheitern haben. Es geht zusammen mit einer positiven Scheiterkultur, wie es eben auch Startups an den Tag legen, fail early, fail fast, weil sie auch gar nicht anders können, weil sie ihre Ressourcen besser einsetzen müssen. Und auch da gibt es ja berühmte Beispiele. Ich glaube, Volkswagen ist dann eher so ein Beispiel für, ja, zu lange die kleinen Krisen herausgezögert zu haben, um jetzt die Superkrise zu haben, wo man merkt, ja, das Geschäftsmodell geht halt in die Knie, weil China als Absatzmarkt so nicht mehr hinhaut und man sich zu lange auf die deutsche Ingenieurskunst beruht hat, Elektromobilität doch nicht der Bedeutung beigemessen hat, die sie hat. Und da wäre es sicherlich besser gewesen, früher zu eskalieren im Sinne von kleineren Krisen und daran zu lernen. Und wenn wir nicht wissen, wie Zukunft aussieht, dann können wir im Sinne der Robustheit, sind wir eigentlich gezwungen, viel mehr Experimente eben auch zu tun, um zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht, was bringt uns weiter und was bringt uns nicht weiter. Also auch wegzugehen von diesen genialen Strategien, an denen ich dann jahrelang arbeite und die toll klingen, aber dann vielleicht doch an der Realität scheitern.
Also das meinst du damit, kleine Krisen suchen im Sinne von experimentieren, in neue Felder reingehen, wo ich mir nicht, der Erfolg noch nicht sicher ist, um ganz zu klar sehen, können wir dort wachsen, können wir dort bestehen, ist das ein Dead End und dann gehen wir woanders hin, dass du einfach fortwährend explorativ arbeitest.
Ganz genau, und das ist ja das Schöne an Experimenten. Sie heißen deswegen Experimente, weil sie nicht gelingen müssen. Also auch ein Experiment, das schief geht, ist ein gelungenes Experiment, weil ich darüber etwas gelernt habe.
Alles gelernt, ja.
Aber da tun wir uns halt so ein bisschen schwer, gerade hier in Deutschland, wo wir denken, dass es von Anfang an perfekt sein muss. Und wir natürlich.
Was meinst du, woran das liegt?
Das hat sicherlich viel auch mit unserer deutschen Ingenieurskunst zu tun, die ja auch wirklich eine tolle Ressource ist, die fantastisch ist, dass die sich hier entwickelt hat. Aber in einer Zeit, die sich extrem schnell verändert, dann eben auch nachteilhaft sein kann. Und ich würde auch nicht dafür plädieren, sie komplett ad acta zu legen. Aber mit dieser Ingenieurskunst schneller ins Experimentieren und ins Scheitern und ins Feedbacken und ins Neutesten und Neumachen, Prototypen und ins schnellere Iterieren zu gehen.
Sehr schön. Ja, sprichst mir aus der Seele. Okay, Robustheit, Resilienz war Nummer 3. Die vierte Dimension.
Die vierte Dimension ist der Optimismus.
Der Optimismus. Ist Optimismus was anderes als Zuversicht?
Ja, absolut. Zuversicht hat etwas mit Zielbild zu tun, das ich habe, dass ich eben auch eine Zuversicht habe, ein positives Ziel zu erreichen. Da kommt es eben auch ganz stark auf Zielentwicklung an. Und dann eben auf dieses Denken in Alternativen. Also, wenn Weg A nicht klappt, klappt Weg B. Und wenn der auch nicht klappt, dann werde ich aber auch noch einen Weg C finden. Und Optimismus ist eine Art Erklärungsstil, wie ich auf die Welt blicke. Pessimistische Menschen, die neigen dazu, zu generalisieren. Im Sinne von, das ist schiefgelaufen, alles Weitere wird auch schieflaufen. Das habe ich nicht geschafft, deswegen werde ich auch alles andere nicht schaffen. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Und ein optimistischer Erklärungsstil ist eben eine Perspektive auf die Welt, die da sagt, okay, diesmal ist es nicht gelungen, aber das lag jetzt nicht generell an mir, weil ich ein unfähiger Typ bin. Es lag in großem Maße auch an dieser einzelnen Situation. Da kamen einfach viele Dinge negativ zusammen, die das zum Scheitern verursacht haben. Aber beim nächsten Mal kann es und wird es besser gehen. Und das ist auch ein größerer Realismus, weil tatsächlich ist es ja so, dass die Situation eine ganze Menge darüber aussagt, ob etwas gelingt oder nicht. Ich kann an dem Tag vielleicht erkältet gewesen sein, ich war übermüdet, ich habe schlecht geschlafen, was auch immer. Aber davon jetzt eine Ableitung zu machen, weil dies nicht funktioniert hat, wird alles andere auch nicht funktionieren, das entbehrt auch jeglicher Logik. Aber ja, mit einem pessimistischen Erklärungsstil neigen wir eben zu einer negativen Generalisierung. Und die verhindert dann eben auch den Erfolg in der Zukunft. Und wir sehen, dass Gründer, Menschen, die wirklich viel verändern, diesen realistischen Optimismus mitbringen, einen optimistischen Erklärungsstil auf die Welt haben und sich dadurch eben auch von Rückschlägen nicht so leicht beeinflussen lassen. Weil sie sagen, okay, schief gelaufen, waren dumme Umstände, nächstes Mal wird's besser. Lass uns beim nächsten Mal anders probieren.
Ach, das sind alles Botschaften, die sehr, sehr stark mit mir resonieren. Und ich würde mir wünschen, ich würde dir ein riesengroßes Megafon geben, damit du das in der Welt weiter, vor allen Dingen in der Republik hier weiter lauter machen kannst. Jetzt haben wir immerhin diesen Podcast als kleines Megafon.
Ja,
und ich hoffe
gut.
Mal, dass es dir die richtigen Menschen gerne auch in der Politik erreicht. Denn das, wie du sagst, sind ja ganz viele Aspekte, die wir hier in Deutschland, an denen wir eigentlich arbeiten sollten, um zukunftssicher zu sein. Andreas, jetzt haben wir das gesagt, wir haben vier Dimensionen. Zuversicht, Zutrauen, Robustheit, finde ich übrigens cool als Resilienz, by the way, und Optimismus. Und optimistischer Realismus, wie du es genannt hast. Woran kann ich denn jetzt feststellen, ob ich als Bereichsleiter oder als Unternehmer, ob mein Team diese Dimensionen erfüllt, ob sie diese Eigenschaften haben?
Also zum einen gibt es einen wissenschaftlich validierten Fragebogen, über den ich genau dieses psychologische Kapital, diesen Zukunftsmut erfragen, erfassen und messen kann. Also, der ist sozusagen vorhanden. Das kann man schnell machen, wenn man das möchte. Wenn man sich sozusagen dem stellen möchte, wie es um die Zukunft ist.
Ja, damit muss man ja anfangen. Erstmal Status Quo feststellen.
Ja, jetzt genau. Meistens die es nötig haben, machen es nicht. Und die es nicht ganz so nötig haben, sind da ein bisschen offen dafür. Aber ja, also ich kann es messen. Und das ist natürlich auch ein guter Weg, um sozusagen besser zu werden. Also wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, dann kann ich auch nicht besser werden.
Mhm. Den Link zu dem Test packen wir in die Shownotes?
Ja, das kann ich ja gerne entsprechend beigeben.
Mhm. Das wäre super. Und auch jetzt schon, lieber Hörer, wenn du denkst, boah, ich kenne da jemanden, der muss diesen Test machen, der muss diese Themen hören, dann schick unbedingt diese Episode gerne weiter an die Person und lass uns hier diese Kunde etwas mehr noch in die Welt tragen. Andreas, gibt es eine Art und Weise, wie ich schnell in die Umsetzung komme? Ich habe diesen Test gemacht, ich habe herausgefunden, okay, ich habe ein bisschen so, das Fundament steht, jetzt lass uns mal das Haus bauen. Wie kann ich denn anfangen? Wie kann ich denn in meinem Team schnell vorzeigbare Ergebnisse zum Thema Zukunftsmut bekommen?
Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe, dann auch von den Führungskräften oder einer Führungskraft, weil an einer Führungskraft orientieren sich nun mal Mitarbeitende im starken Maße. Und ich kann natürlich als Führungskraft genau diese vier Dimensionen vorleben und unterstützen und stärken, was eben damit beginnt, ein positives Zielbild überhaupt zu formulieren, konkret zu machen, zu vermitteln. Ich kann das machen, wir dann auch häufig bei Führungskräfte-Trainings und in Team-Trainings, dass wir genau dieses Zutrauen dadurch stärken, dass wir innerhalb dieses Teams die Menschen sich vergegenwärtigen lassen, wo sie in der Vergangenheit Herausforderungen und Probleme gut bewältigt haben. Wir nennen diese Methode Momentum Memory. Mhm. Also jeder wird aufgefordert, einen besonderen Moment einmal zu benennen, wo er das Gefühl hatte, dass man als Team über sich hinausgewachsen ist, dass man auf eine besondere Art und Weise ein Problem gelöst hat. Und das ist eine ganz, ganz wundervolle Übung, weil zum einen Menschen ganz Unterschiedliches im Kopf haben und sich dadurch auch ihrer verschiedenen Ressourcen bewusst werden. Und vieles ist in Vergessenheit geraten. Und dieses Erinnern daran, wo man schon mal wirklich stark gewesen ist als Team, schweißt gut zusammen und macht tatsächlich auch Zukunftsmut. Und dann haben wir natürlich viele, viele verschiedene Methoden, auch Neugiermethoden, die wir entwickelt haben, die man innerhalb von Teams lernen kann, um eben auch diese Neugier zu steigern, um beispielsweise dann auch das Denken in Alternativen zu unterstützen und generell seinen Denkradius und damit auch seinen Möglichkeitsradius vergrößert.
Das erinnert mich ganz stark an eine Übung, die wir auch manchmal machen. Ich schlage jetzt mal kurz einen Bogen, wenn du erlaubst.
Bitte.
Bei Corporate Influencer Programmen, die Basis von jeder guten Kommunikation ist erstmal eine Positionierung, um zu wissen, wo bin ich gerade und wo will ich hin. Und dazu gehört auch die Identifikation der eigenen Stärken. Was unterscheidet mich von meinen Peers? Das macht mich besonders. Und um die herauszufinden, gibt es eine Übung, die ich selber gemacht habe, die ich absolut immer noch feiere. Und die klingt ähnlich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Ist auf mich bezogen, nicht mein Team, aber auf mich. Ich habe einen Zeitstrahl, beliebig 10 Jahre, 20 Jahre, wie viel auch immer. Und da trage ich meine Projekte ein, die ich hatte. Und ich trage sie folgendermaßen ein. Wenn es ein positives Projekt für mich war, im Sinne von, ich habe entweder einen Erfolg gehabt oder ich habe mich, wie ist das vorhin so schön genannt, selbstwirksam gefühlt, dann geht der Pfeil ganz weit nach oben. Und im Gegenteil, wenn es ein Scheißprojekt war, weil irgendwas nicht funktioniert, geht der Pfeil ganz weit nach unten. Und durch die Länge des Pfeiles kann man so ein bisschen visuell darstellen, wie intensiv, wie erfolgreich, wie negativ war das Projekt.
Ja.
Und wenn ich das mal mache, über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren, fange ich an, Muster zu sehen, welche Projekte für mich erfolgreich waren und welche nicht.
Ja, spannend.
Das geht in die Richtung, oder? Das kommt zum ähnlichen
Absolut,
Ergebnis.
Ja. Absolut. Schöne visuelle Darstellung auch.
Ja.
Also wo Höhepunkte gewesen sind, vielleicht auch Tiefpunkte und wahrscheinlich werden die meisten die Erfahrung machen, dass doch die Höhepunkte überwiegen.
Das außerdem, Stichwort Optimismus und Zuversicht, ja? Hoffentlich,
sonst brauchen wir einen neuen Job. Unseres Denken hat es, dass wir auf negative News einfach viel aufmerksamer sind und dadurch natürlich auch Negatives stärker erinnern als jetzt Positives.
Ja, Stichwort Loss Aversion, wir haben mehr Angst, Dinge zu verlieren, als sie zu gewinnen.
Ja.
Okay, ich habe festgestellt, Status quo, wie ist er bei mir? Ich habe geschaut, wie ich bin als, und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, bedeutet von Kommunikation als Führungskraft, dass ich mit gutem Beispiel vorangehe und das dann auch entsprechend kommuniziere, ganz wichtig. Wie schließe ich jetzt diese Lücke zwischen, oh, ich weiß, wo ich hin müsste, hinzu, lass es uns auch tun, als Team, als Unternehmen, als Bereich?
Da denke ich, ist eine Kultur der Experimente das Beste, um diese Lücke zu schließen. Ich habe Annahmen über die Zukunft, über das, was die Dinge positiv verändert, aber ich habe wahrscheinlich auch ganz, ganz viel Angst, dass wenn ich das jetzt von heute auf morgen umsetze, dass es gehörig schief geht und Wellen schlägt, sie dann wieder negativ auf mich als Führungskraft oder als Team zurückschlagen. Und dafür geeignete kleine Experimente zu finden, das ist natürlich ideal, um in einem risikoarmen Rahmen auszuprobieren, was eben Sinn macht und was nicht. Und ein Stück weit auch genau das so zu kommunizieren, es muss nicht funktionieren. Und das zeigt unsere Erfahrung, auch wenn wir viel mit Teams, Organisationen sprechen. In dem Moment, wo man nicht sagt, wir machen jetzt den Change-Prozess und ab morgen ist es genau so, sondern sagt, hey, wir machen mal ein kleines Experiment. Wir wollen gucken, wie gut das funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ab nächsten Montag machen wir mal für die nächsten 2 Wochen ein bestimmtes Verfahren in dieser Form oder in einer ganz anderen Form. Dann wird man die Erfahrung machen, dass ja nach 2 Wochen haben sich viele schon daran gewöhnt, an diese neue Struktur es neu zu machen. Und sie mussten sich gar nicht aufregen, weil ihnen vorher gar nicht erzählt wurde, dass sie das Alte aufgeben müssen.
Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen von solchen gefahrlosen Experimenten, um einfach ein bisschen das Fahrwasser zu testen?
Und wir sehen es in vielen Organisationen, die jetzt mit einer Du-Kultur anfangen. Also wo es auch Diskussionen rauf und runter gibt, was passiert denn dann? Nehmen uns die Leute ernst oder nicht mehr ernst? Und führt das zum Zusammenkrach, Bruch jeglicher respektvollen Kommunikation? Ja, und da haben wir tatsächlich einige Organisationen kennengelernt, die gesagt haben, wir machen das mal für die nächsten 2 Wochen als Test und stellt man fest, das verändert sich jetzt nicht die Welt. Und ja, am Ende sind doch viele glücklicher damit, weil es doch zu einer besseren Kommunikation auf Augenhöhe geführt hat und sehen dann mehr die Vorteile als die Nachteile.
Mhm. Okay, gute Idee, gut.
Ja, so ein Beispiel.
Ja. Siehst du, Andreas, Branchen oder vielleicht auch Unternehmenstypen, bei denen diese Zukunftsmut stärker vorhanden, also die stärker ins Tun kommen? Wenn wir mal Startups ausklammern, die das so ein bisschen mit in die Wiege gelegt ist. Gibt es sonst etwas, so Branchen, wie gesagt, Regionen, Unternehmenstypen, wo du sagst, boah, da ist es super viel Bedarf, die setzen es auch gut um, oder da ist super viel Bedarf und boah, dickes Brett, da kommen wir nicht wirklich durch?
Ja, je größer die Organisation, je größer der Konzern, desto schwieriger wird es natürlich, weil Veränderung immer skaliert und Experimente dadurch natürlich auch sehr viel riskanter sind. Von daher, naturgemäß sieht man es dort ein bisschen weniger, wobei es auch dort immer wieder großartige Ausnahmen gibt. Merck beispielsweise, die ja auch diesen Curiosity Council ins Leben gerufen haben, arbeiten im Pharmabereich in einem stark regulierten Rahmen. Mhm. Und trotzdem agiert dieses Unternehmen, wie ich das erfahren konnte, sehr offen, lädt Startups ein, beteiligt sich an Startups, macht viele Veranstaltungen, lässt wirklich viel von dem Wissen von drinnen nach draußen, holt Wissen von draußen nach drinnen. Und man sieht einfach, dass es der Organisation sehr, sehr gut tut. Wir sehen es momentan bei Bayer, die auch ein spannendes Experiment machen, die ja auch ein neues Organisationsmodell eingeführt haben, das da heißt Dynamic Shared Ownership. Mhm. 90% der Entscheidungen sollen im Team getroffen werden.
Also von den Mitarbeitenden und nicht von den Führungskräften?
Genau, von den Mitarbeitenden, nicht von den Führungskräften. Man hat auch viele, viele hundert Führungskräfte entlassen, wenn man gesagt hat, brauchen wir nicht mehr, wollen wir auch nicht mehr. Sehr radikales Vorgehen, wo es auch noch spannend bleibt, abzuwarten, wie gut es mit der Organisation funktioniert, weil es auch eher ja die Reaktion auf eine Situation, die schwierig ist mit der Monsanto-Übernahme und den vielen Milliardenklagen, die es da nach wie vor gibt, war das sozusagen die Flucht nach vorn. Mhm. Also man sieht, bei den Großen gibt es welche, die aus einer inneren Überzeugung evolutionär sich positiv verändern. Da würde ich jetzt eher so Merck dazu zählen, die aber vor allen Dingen ja auch noch stark im Familienbesitz sind, obwohl börsennotiert, sodass sie auch einfach eine viel größere Kontinuität im Handeln, ohne auf Quartalszahlen reagieren zu müssen, handeln können. Ansonsten sind es schon stärker auch die mittelständischen Unternehmen, die eine starke Gründungsfigur oder Führungsfigur an der Spitze haben, die sich auch gewisse Eigenwilligkeiten leisten können oder einen Experimentiermodus leisten können, weil sie sagen, ich stehe dafür ein als Person, ich hafte auch dafür und ich bin mir meiner Verantwortung dort bewusst und dann hat man natürlich auch mehr Glauben, dass dem so ist. Eine stärkere Identifikation mit den Menschen innerhalb dieses Unternehmens, innerhalb der Region gibt.
Mhm. Du hast gerade schon das Curiosity Council von Merck erwähnt. Was ist das und welche Unternehmen brauchen das?
Ja, also das Curiosity Council von Merck ist ein wissenschaftlicher Beirat, wo verschiedene Menschen aus Praxis und Wissenschaft in regelmäßigen Zeitpunkten zusammenkommen, um Neugierstudien zu machen, Neugiermethoden zu entwickeln, Neugiermethoden innerhalb der Organisation und außerhalb der Organisation zu trainieren. Man muss dazu sagen, jetzt ist es gerade so ein bisschen ruhig. Also der Council hat momentan nicht zu viel Aktivität, aber in seinen Anfangsmomenten war es ein tolles, sehr umfangreiches Programm, das man losgetreten hat, das nach wie vor vom Mindset das Denken und Handeln in dieser Organisation prägt, nämlich neugierig zu sein, Neugier auch als einen Kernwert des Unternehmens zu verstehen, weil man sich als Wissenschaftskonzern definiert und die Wissenschaft hat nun mal Neugier als absolute Basis, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen.
Wenn man Wissenschaft mal ausklammert, woher weiß ich, dass diese Neugier wirklich auch dem Geschäft zuträglich ist? Gibt's Use Cases?
Ja, also es gibt spannende Untersuchungen von einem deutschen Wissenschaftler, Mussel heißt der bei mittelständischen Unternehmungen auch Forschung gemacht hat, inwieweit die persönliche Neugier von Mitarbeitenden diesen zuträglich ist im Sinne der Karriere. Und der hat sehr stark diese Korrelation machen können. Je neugieriger der Mensch, desto mehr Karriere macht er. Und er konnte es auch verknüpfen tatsächlich mit ökonomischen Kennzahlen wie Umsatzentwicklung, Profitabilität.
Ah, spannend. Also sowohl das Einzelindividuum als auch das System profitiert von Neugier.
Genau. Und es gibt in Harvard auch verschiedenste Studien, die einen sehr deutlichen Zusammenhang zwischen der Neugier innerhalb einer Organisation und der ökonomischen Substanz, positiven Substanz eines Unternehmens nachweisen kann. Also es ist auf jeden Fall gesichert, dass es kein Nice-to-have ist, sondern es ist etwas, von dem das Unternehmen im ökonomischen Sinne sehr profitiert.
Welche Rolle spielt in dem Kontext Kollaboration? Weil neugierig sein als Individuum ist eine Sache, wenn ich aber das nur mehr Wissen für mich aneigne und vielleicht noch was für mich experimentiere, gut und schön, aber ich muss das ja in das System bringen. Ich muss es ja teilen mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
Hast du absolut den Nagel getroffen? Und innerhalb der Neugier, die wir eben auch nochmal spezifisch messen können, gibt es eine Neugierdimension, die da heißt Offenheit für die Ideen anderer Menschen.
Spannend.
Also wenn ich nicht offen bin für andere Menschen Ideen, dann habe ich ein absolutes Neugierdefizit. Dann erfahre ich natürlich einfach auch weniger. Und ja, ich teile natürlich auch meine eigenen Ideen nicht oder teile meine eigenen Ansichten nicht, um eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Von daher ist das zentral miteinander verknüpft und es ist auch nicht so, dass man in einer Neugierdimension maximale Ausprägung hat und in der anderen die totale minimale Ausprägung. Also neugieriger Mensch ist per se ein Mensch, der auch offen zu anderen Menschen ist. Und das ist auch das Schöne, was wir gesehen haben in unseren Forschungen und in unseren Neugier-Methoden-Trainings, dass sich im starken Maße die Teamkultur, die Kommunikationskultur extrem verbessert hat.
Inwiefern?
Insofern, dass beispielsweise mehr Fragen gestellt werden. Weil Fragen stellen auch eine spezifische Neugier-Taktik ist. Es drückt sich aus in ganz spezifischen Methodiken wie das Question-Storming. Üblicherweise, wenn ein Team eine Idee braucht, macht man Brainstorming.
Ja.
Das Dumme ist nur, dass diese Technik aus den 1930er Jahren ist und noch nie gut funktioniert hat.
Ich bin auch ein großer Feind dagegen, gegen Brainstorming.
Viele, viele Faktoren, die das Ergebnis verschlechtern. Und sehr viel effektiver ist es, ein Question-Storming durchzuführen. Da macht man ein Brainstorming zu einer Herausforderung, indem man so viele Fragen wie möglich aufschreibt. Und das innerhalb eines Teams. 30, 40, 50 Fragen. Okay. Und das ist zum einen ein sehr viel demokratischer Prozess. Also wenn es darum geht, eine Lösung zu entwickeln, dann sind es oftmals die Experten, die sich nur trauen, etwas zu sagen. Und alle anderen sagen sich, ich verstehe davon nicht so viel, ich halte mich jetzt zurück. Aber oftmals sind es ja die Leute, die nicht Experten sind, die viel bessere Ideen haben, weil sie von einer anderen Perspektive drauf schauen. Und ich kann also dadurch mehr Menschen mitnehmen in so einen Austauschprozess, wobei am Anfang diese Fragen erst einmal nur gesammelt werden und auch nicht diskutiert werden. Sie werden erstmal so hingeschrieben, stehen gelassen, wie sie sind. Und ich kann dann durch die Art und Weise, wie ich Fragen stelle, nochmal die Qualität der Fragen drehen, nämlich beispielsweise spekulative Fragen stellen wie, was wäre wenn? Oder wie könnten wir?
Das sind übrigens auch großartige Hooks für LinkedIn-Beiträge, wollte ich nur kurz gesagt haben. Wie könnten wir, was wäre wenn? Und dann eine gute Frage zu stellen, ist ein richtig guter LinkedIn-Beitrag ganz oft.
Ja, und dann werden wir sehen, dass in diesen Fragen oftmals schon unglaublich originelle Lösungsansätze drinstecken. Was wir gar nicht so intendiert hatten.
Okay.
Aber sie verbergen sich in der Art und Weise, wie ich die Fragen gestellt habe. Oftmals ist da schon eine richtig clevere Lösungsidee drin. Oder aber ich gewinne die Erkenntnis, das Problem, mit dem ich gestartet bin, ist eigentlich das falsche Problem gewesen. Unsere Fragen und die anschließende Diskussion hat ergeben, dass wir eigentlich uns mit einem ganz anderen Problem beschäftigen müssen. Was auch sehr sinnvoll ist.
Auf jeden Fall. Ich muss ja nicht, nur weil ich A und B gesagt habe, muss ich auch nicht C sagen. Ich kann ja auch feststellen, dass B Quatsch war. Was passiert mit den Fragen, Andreas, anschließend?
Beim Questionstorming, die Methodik sieht so aus. Wir sind beispielsweise ein Team von 7 Leuten. Wir schreiben die Herausforderungen, das Problem, was wir haben, oben auf dem Flipchart. Und dann wird, wie in so einem Staffellauf, werden mindestens 30, besser noch 50 Fragen gesammelt. Und was wir dann machen, ist, dass jeder seine Top 3 Fragen markiert.
Seine eigenen, die ich geschrieben habe, oder von allen Fragen?
Von allen gesammelten Fragen werden dann die Top 3 Fragen von jedem markiert. Wenn ich das jetzt super objektiv machen möchte, kann ich das natürlich auch anonym machen, dass jeder auf dem Zettel Frage 1, 15, 49 schreibt und danach sieht man dann, ob es dort eine Häufigkeit gab, oder man kann es aber auch offen machen. Und das ist interessant zu sehen, dass der eine ganz andere Fragen als relevant betrachtet als jemand anderes. Und oftmals ergeben sich aber auch Muster im Sinne von, innerhalb eines Teams ist eine Frage auf jeden Fall diejenige, die von allen als super relevant betrachtet wird. Und das ist dann ein guter Einstiegspunkt für eine Diskussion im Sinne von, warum haben wir alle diese Frage so relevant bewertet? Was steckt dahinter, dass wir das mit Relevanz bewertet haben? Lasst uns über diese Frage jetzt in eine Diskussion gehen. Und so erschließen wir uns eine Problematik in ihrer Tiefe und lernen darüber und sehen darüber eben auch dann alternative Lösungswege.
Voll gut. Das schließt sich nahtlos an die Folge mit Karim Mustangli vor ein paar Wochen, wo es auch um diese Curiosity gab. Und er hat viel von Connecting the Dots gesprochen und auch über die Wirkung von Fragen. Und das ist eine hervorragende Ergänzung, wie ich es umsetzen kann. Andreas, vielen Dank.
Sehr schön. Den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anhören, dann diesen Podcast.
Mach das.
Das ist sehr wert.
Auch sehr, sehr hörenswert. Was muss ich denn als Führungskraft oder Unternehmen tun, um die Neugier meiner Mitarbeitern zu killen, möglichst gering zu halten?
Also ich kann schon mal damit starten, dass ich nur Menschen einstelle, die genauso denken wie ich.
Das ist immer ein Erfolgsrezept. Da fühle ich mich am wohlsten eigentlich.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja dummerweise auch ein Muster, dem wir oftmals unbewusst folgen. Also es gibt in den Vorständen deutscher Banken mehr Thomasse als Frauen.
Ah, ich hatte gehofft, wir kommen ohne die Folge, ohne das Thomas-Problem zu nennen.
Ja, aber das zeigt es eben ganz deutlich, dass wir uns mit den Dingen lieber umgeben, die uns vertraut sind, weil wir uns einfach dann viel sicherer fühlen.
Ja.
Und natürlich sind Menschen, die Fragen stellen, auch immer ein bisschen unbequemer als Menschen, die alles nur abnicken. Aber das sind nicht die Menschen, die mich voranbringen werden. Das sind nicht die Menschen, die ein Team voranbringen werden. Von daher ist ein erster Weg, wenn ich die Neugierkultur in einem Unternehmen erhöhen möchte, neugierige Menschen einzustellen. Und ganz bewusst da natürlich auch im Sinne einer Neurodiversität andere Mindsets zu suchen als die, die einfach schon dort sind. Und ich kann eben durch Neugierfragen auch schon gut herausfinden, ob ich es mit einem neugierigen Gegenüber zu tun habe. Eine wundervolle Neugierfrage, die auch die Google-Gründer immer angewendet haben, ist: Was würdest du dir selbst fragen, wenn du wir wärst?
Was würdest du dir selbst fragen, wenn du, also mit Google in dem Fall?
Ja, genau. Also Sprint saßen dann einem Bewerber gegenüber und haben ihn gefragt, okay, jetzt versetz dich mal in unsere Position. Wenn du jetzt wir wärst, was würdest du dich selbst fragen? Eine schöne Neugierfrage.
Das in der Tat, ja.
Oder man kann auch so Fragen stellen: Was hast du dir in den letzten 6 Monaten beigebracht und was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Und da kommt man ja vermutlich auch schon recht schnell, ob das jemand ist, der sich mit dem Thema beschäftigt, der neugierig ist, aber vielleicht auch schon, dass du gar in die Praxis umsetzt und sagt: Hey, ich hatte das und das Projekt gehabt, klang verrückt, war verrückt, hat auch nicht funktioniert, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, genau.
Spannend.
Und ansonsten, also um deine Frage noch auszuführen, was kann man machen, um die Neugier extrem zu killen? Schreib Menschen exakt vor, wie sie an ein Problem herangehen müssen, wann sie es lösen müssen und wie sie es lösen müssen. Also nehme ihnen alle Freiheiten in der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit machen. das führt definitiv dazu, Neugier zu killen. Also Autonomie ist auf jeden Fall ein Motor für Neugier. Und wenn du den Menschen die Autonomie raubst, dann nimmst du ihnen auch ihre Neugier.
Sehr gut, weg damit.
Ja, genau, weg damit.
Neurodiversität finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, dass ich nicht nur darauf achte, ob ich diverse einstelle im Sinne von Geschlecht, Religion, Hintergrund und so weiter, vielleicht noch soziale Schicht und ähnliches, sondern auch wirklich auch andere Leute, die anders denken und anders Probleme angehen als wir. Sehr cool. Ja. Andreas, gibt es so einen gesellschaftlichen Trend, den du siehst, der aktuell vielleicht auch noch unterschätzt wird hinsichtlich der Unternehmenskommunikation? Oder generell der zwischenmenschlichen Kommunikation?
Ich glaube, in der jetzigen Zeit wird die menschliche Kommunikation extrem unterschätzt. Einfach weil so viel automatisiert wird und alle auch in einem Automatisierungswahnsinn sind. Zu Recht können wir natürlich viel Kommunikation effektiver machen durch Chatbot-Kommunikation. KI macht eine ganze Menge. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Also diese KI-generierten Mails, die finde ich schrecklich. Und wenn sich dann die Zahl der KI-generierten Marketing-Mails nochmal verhundertfacht, dann führt das einfach nur zu einer totalen Reaktanz, zumindest bei mir. Und ich glaube, das ist die größte Kunst, da eine richtige Balance zu wahren. Und wenn ich mit automatisierter Kommunikation arbeite, die unglaublich schnell und geschmeidig zu machen und trotz allem den Menschen nicht zu vergessen im Sinne von, okay, für mein Problem habe ich jetzt gerade keine Lust, mit dir Chatbot zu sprechen, lass mich schnell zu einem Menschen wechseln. Mhm. Was ich da aufgeschnappt habe, fand ich sehr interessant. Trade Republic, die hatten bisher Kundenkommunikation nur Chatbot-basiert, also dieses Fintech. Die stellen jetzt 1000 Menschen ein, damit ihre Kunden mit Menschen telefonieren können.
Ja, ich habe es gerade letzte Woche auch erfahren und dachte auch so, wow, das ist neu.
Ja, das fand ich interessant und ich glaube, dass sie dort gewissermaßen Trendsetter sind. Also sie waren ja schon vorher Trendsetter im Sinne von, wir automatisieren Kommunikation, Chatbot. Da fangen jetzt die anderen Banken alle an. Die gehen schon wieder einen Schritt weiter und sagen, klar, automatisierte Kommunikation macht unsere Prozesse einfacher, aber im Sinne der Customer Experience ist menschliche Kommunikation etwas, was einen Unterschied machen kann. Und deswegen investieren wir da auch gezielt rein.
Ja. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem wir uns hier im Podcast super oft beschäftigen, weil es viele von unseren Hörenden interessiert, Stichwort in der LinkedIn-Kommunikation. Wie kann ich hier auf der einen Seite effizient sein und regelmäßig mein Wissen teilen, aber auf der anderen Seite eben auch das Menschliche, mal zu sagen, das Authentische, dabei nicht verlieren, damit ich eben auch als Mensch wahrgenommen werde, neudeutsch als Personal Brand. Andreas, welchen Ratschlag würdest du diesen Menschen geben? Und Anschlussfrage, wie machst du das eigentlich?
Wie mache ich das? Ja, ich bin da wahrscheinlich nicht das absolut beste Beispiel, weil ich relativ spät eingestiegen bin in LinkedIn-Kommunikation und selbst auch noch ganz, ganz viele Strategien und Potenziale sehe, meinen eigenen Auftritt und meine eigene Kommunikation zu verbessern. Ich nehme es auf jeden Fall ernst. Ich versuche ein, zwei Mal in der Woche auf jeden Fall etwas zu posten. Idealerweise, ja, von mir, meinem Alltag, was mir begegnet, worüber ich nachdenke. Aber ich könnte es natürlich auch noch persönlicher machen. Ich denke, persönliche Einsichten ist das, was momentan am spannendsten ist, was wir auch generell in der Kommunikation sehen, auch im Journalismus, dass wir wissen möchten, wer steht hinter dem Artikel und wie hat er gearbeitet, um diesen Artikel zu machen. Mhm. Es ist fast schon noch oftmals spannender als dann der eigentliche Artikel. Mhm. Wie ist denn die Information rangekommen? Mit wem hat er gesprochen? Ich glaube, deswegen ist auch das Podcast-Genre generell so interessant, weil man stärker über diese Hintergründe sprechen kann. Und ich persönlich finde es super spannend, also auch gerade im Journalismus, wenn im Investigativjournalismus irgendwas aufgedeckt wurde, wann haben die Mail erhalten von einem Informanten? Wie haben die den Kontakt mit diesem Informanten aufgenommen? Wie haben die geprüft, ob dieser Informant glaubwürdig und seriös war? Mhm. Und am Ende macht das natürlich auch das Vertrauen zu einer Medienmarke aus, dass ich mehr darüber weiß, wie sichern die Menschen die Glaubwürdigkeit der Information, was ja in unserem Zeitalter nicht mehr gegeben ist, wo alles eben ein Fake sein kann.
Mhm.
Und gewissermaßen gilt das, glaube ich, auch für LinkedIn. Auch da kann alles ein Fake sein und umso mehr schätzen wir es wert, eben keinen Fake gegenüberzustehen.
Mhm. Ich versuche das mal zu übertragen.
Vielmehr der Profi, Thomas.
Ja. Ich versuche das mal kurz zu übertragen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, weniger darüber sprechen, was du getan hast, sondern auch, wie du das getan hast.
Ja.
Weil das sind ja auch Einblicke, die keiner und auch kein KI-Bot so geben kann. Beispielsweise neues Produkt ist jetzt rausgekommen und anstatt könntest du ein Werbeposting machen, so, neues Produkt, es ist wunderschön, es ist super billig, es löst alle Probleme dieser Welt, kauf es doch bitte. Stattdessen oder zusätzlich könnte man auch sagen, wie kamen wir eigentlich auf das Produkt? Das ist nämlich aus der Anfrage von einem Kunden von vor 20 Jahren hervorgegangen und dann haben wir das und das gemacht und da hatten die Widerstände, dass das so passiert.
Genau, ja. Für mich wäre es auf jeden Fall interessant, das in dieser Form vermittelt zu bekommen.
Ich vermute, für die meisten Menschen wäre es interessant, weil, wie du sagst, wir zu einem zwischenmenschlichen viel mehr Interesse, an dem zwischenmenschlichen viel mehr Interesse dran haben. Und plus, wir können ja auch meistens auch mehr lernen, weil wir dann auch sehen, wow, da läuft nicht alles reibungslos. Auch da gab es vielleicht mal einzelne Rückschläge und Hindernisse, die man überwinden musste.
Ja.
Aber ich, und deine Frage zu beantworten, ich tue mir damit selber auch immer wieder schwer, denn, und das ist, steckt in dieser Experimentierfalle mit drin, man zeigt sich ja schon etwas verletzlicher. Man zeigt schon mal, du, hier habe ich einen Weg eingeschlagen, der war nicht der richtige, also bin ich einen anderen Weg gegangen. Das öffentlich zuzugeben, erfordert auch wieder, da sind wir wieder bei Mut.
Ja. Und idealerweise natürlich auch eine Community, die das einschätzen kann.
Die wohlwollend ist.
Die wohlwollend ist. Ich muss ja gerade an Wacken denken. Weißt du, dieses Rockkonzert da, Heavy-Metal-Konzert, die hatten einmal ein Jahr, das ist so fürchterlich in die Hose gegangen, da mussten die wirklich 10.000 Leute wieder umkehren lassen, weil alles im Schlamm und Morast versackt
ist. Also letztes Jahr, glaube ich, oder?
Ich glaube, es ist schon 2 Jahre her.
Ja, okay.
Auf jeden Fall eine große Katastrophe.
Mhm.
Aber die haben so eine starke Community, dass sie das gut überlebt haben. Also obwohl die Leute zu Recht natürlich total sauer waren, haben die es denen verziehen, weil die nie aufgehört haben, sehr persönlich und sehr eng mit dieser Community zu kommunizieren und das auch niemals aufgegeben haben.
Mhm.
Und das ist vielleicht dann das andere Puzzlestück dazu. Also eine Community, mit der man halt wirklich in einem echten Austausch steht.
Ja, und auch dann die Transparenz zu zeigen, warum haben wir jetzt das abgesagt zum Beispiel, wie sind wir vorgegangen, welche Gedanken hatten wir dabei und bababa. Deswegen haben wir uns da und dafür entschieden.
Genau.
Ja, guter Punkt. Andreas, letzte Frage. Deine LinkedIn-Tagline endet ja mit alles beginnt mit einer guten Frage. Welche Frage sollte sich jeder Hörer heute am besten stellen?
Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, Thomas. Ich würde die Frage stellen, mit was für einem spannenden Experiment gehe ich in die nächste Woche, um etwas über mich und über die Zukunft zu lernen? Mache ich vielleicht mal ein KI-Dating oder irgendwas anderes, von dem ich denke, dass das bescheuert ist? Auch das ist eine schöne Neugierpraxis. Do what you hate. Es gibt ein herrliches Experiment, das man mit Bodybuildern gemacht hat. Man hat sie gezwungen zu häkeln. Und natürlich haben die meisten gesagt, bleib mir weg mit diesem Quatsch. Das wird definitiv hassen. Aber das Erstaunliche ist, ein gewisser Teil hat es geliebt und hat es fortan weitergeführt.
Nein.
Und wir wissen einfach nicht, bevor wir es nicht gemacht haben, was für uns funktioniert und wovon wir profitieren. Von daher, was für ein Experiment könnt ihr euch machen, von dem ich denke, dass es bescheuert ist, und ich probiere es einfach mal.
Das ist sehr, sehr schön. Und vielleicht, um das ein bisschen weniger abstrakt zu machen, ich finde, das ist mit der beste Use Case für diese Jochen Schweizer Geschenkgutscheine, wo du mal irgendwas machen, irgendwas ausprobieren kannst, irgendwas schnuppern kannst.
Das stimmt, ja.
Das ist so lustig. Ich hatte vor kurzem einmal Impro-Theater ausprobiert. Mhm, das war sehr lustig. Ich hatte mal Gesangsunterricht genommen für ein paar Sessions.
Ja, super.
Aber das würde ich auch noch weiterverfolgen eigentlich. Aber das war auf jeden Fall mal Mutmuskel trainiert und definitiv, also wenn ich einen Song von Lady Gaga singen muss, definitiv nicht meine Komfortzone.
Du weißt, du kannst nicht singen, mach einen Gesangskurs.
Ja.
Oder mach beim Chor mit. Auch spannend. Es gibt ja mittlerweile
das wäre einen vielleicht Chor,
der nur Leute nicht singen können. Das finde ich auch gut.
Ja. Also die Frage nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist bei dir, Andreas? Was nimmst du dir für diese Woche vor?
Oh, was nehme ich mir für diese Woche vor? Ich nehme mir tatsächlich noch ein LinkedIn-Experiment vor. Ja. Oh. Aber das kann ich jetzt natürlich noch nicht verraten, sonst kille ich ja die Neugier. Aber ja, eine Form, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Und mal gucken, ob es die Leute total bescheuert finden oder ob es gut ankommt. Das werden wir dann sehen. Aber das mache ich diese Woche noch. Also Super. Mal schauen, was noch bei meinem LinkedIn-Account passiert.
Und das ist das Coole an LinkedIn, ist ja wie eine kleine Spielwiese.
Absolut.
Da kann man ja tatsächlich mal was ausprobieren. Und wenn du dich unwohl fühlen möchtest, was Neues probieren möchtest, stell dich gerne mal vor die Kamera und deinen LinkedIn-Beitrag, den du sonst einfach geschrieben hättest, spreche mal in dein Handy und nimm das als Video auf.
Ja.
Geht genauso.
Mhm. Ja, vielleicht machst du das auch einfach. Guter Hinweis. Danke.
Ja, das immer gerne. Und für dich, lieber Hörer, wenn du auch jemanden hast, ich will nicht sagen, wenn du dich unwohl fühlen möchtest, aber wenn, schick diese Episode gerne mal an jemanden weiter, der damit auch mal irgendwo reinschnuppern kann, der ein bisschen seinen Horizont erweitert, der seinen Zukunftsmuskel auch trainieren sollte. Das würde uns sehr freuen. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, gib uns gerne auch 5 Sterne auf Apple, auf Spotify. Das würde uns extrem helfen und lass uns auf jeden Fall ein Abo da, damit du auch keine Folge mehr verpasst. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration. Ich habe schon so ein bisschen Nackenschmerzen vom vielen Nicken bekommen. Super wichtige Botschaft. Ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin bei deinen Tätigkeiten. Danke dir.
Danke dir. Danke dir, Thomas, dass ich dabei sein durfte. Ich habe es auch sehr genossen. Und ja, gerne irgendwann mal wieder in der Zukunft.
So machen wir das. Alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.